18. Lektion. Ins Mittelalter hinein.
Guten Morgen allerseits. Wir beherzigen wirklich das Sprichwort Morgenstunde hat Gold im Munde. Vorgestern fuhren wir um 6 Uhr morgens von Frankfurt los. Heute starten wir um 7.
Glaubten Sie, Fräulein Kruger, eine Autowandertour wäre nur ein Vergnügen? Heute müssen wir noch München erreichen und vorher einen Abstecher nach Nürnberg machen. Herr Smith, Sie übernehmen vielleicht zuerst das Steuer.
Fräulein, Herr, Fräulein. Warum nennen wir uns nicht gut amerikanisch beim Vornamen? Wir kommen sonst ganz germanisiert nach Amerika zurück. Ich heiße Marion, Fräulein Barnett, Lois.
Sehr angenehm. Ich heiße Hans. Darf ich Ihnen meinen Freund Robert vorstellen? Marion, das ist die beste Idee, die Sie bisher gehabt haben.
Wollen wir nicht gleich Brüderschaft trinken? Die deutsche Zeremonie dafür ist sehr verlockend.
Nein, nicht jetzt. Vielleicht in Amerika. Erstens haben wir keinen Wein. Und zweitens, na, Sie wissen schon. Sprechen wir von etwas anderem. Was erwartet uns in Nürnberg?
Dort kommen wir direkt ins deutsche Mittelalter hinein. Viel von dem alten Teil der Stadt ist zwar im letzten Krieg zerstört, aber vieles ist schon wieder aufgebaut worden. Wie man bei Bayreuth sofort an Richard Wagner denkt, so denkt man bei Nürnberg an Albrecht Dürer, den größten deutschen Maler des 15. und 16. Jahrhunderts.
Bitte, Hans, nicht schon so früh am Morgen einen Vortrag. Ich möchte erst versuchen, ein bisschen Schlaf nachzuholen.
Ach ja, ich würde auch gern noch von Parsifal, dieser einzigartigen Vorstellung und den Eindrücken in Bayreuth träumen.
Uns Männern ist das schon recht. Wir können uns besser auf die Autobahn konzentrieren. In Nürnberg.
So, nun verlassen wir die Neustadt und kommen aus dem modernen, industriellen Nürnberg zur Altstadt. Die Burg Nürnberg, an der wir gerade vorbeikommen, existierte schon im 11. Jahrhundert. Wie alle Städte des Mittelalters war auch Nürnberg eine Festung. wurde von einer Ringmauer umgeben, die von Brücken, Türmen und Toren unterbrochen wird. Ein Graben läuft außen um diese Mauer. Diese Befestigungen haben sich bis in die Neuzeit erhalten. Natürlich wurden sie oft teilweise zerstört. Aber die Stadt sorgte dafür, dass sie immer wieder repariert wurden. Innerhalb dieser Mauer befindet sich die Altstadt mit den schönsten alten Bauwerken.
Plötzlich sieht man sich aus der kahlen Wirklichkeit in die Romantik des Mittelalters versetzt. Man glaubt, in einer Märchenwelt zu sein. Sehen Sie nur die entzückenden Häuser im Fachwerkbau und mit Giebeln. Jeden Augenblick erwartet man, dass Hans Sachs der Schuhmacher und Meistersinger aus einem Haus und Evchen Pogner aus dem gegenüberliegenden Haus tritt. Natürlich denke ich hier wieder an meinen Wagner und seine Oper »Die Meistersinger von Nürnberg«.
Fortsetzung. Wollen Sie sich bitte jetzt meiner Führung durch Nürnberg anvertrauen? Ich habe doch den Baedeker nicht umsonst studiert. Dies, meine Damen, ist das Dürerhaus, in dem der große Maler und Grafiker gelebt hat und auch gestorben ist. Dieses Haus wurde auch während des Kriegs zerstört. Aber es ist inzwischen wieder aufgebaut worden. Hier befinden sich viele Originalwerke von Albrecht Dürer. Kommen Sie herein und sehen Sie sich die Bilder an.
Robert, Sie sind ja ein Wunder. Albrecht Dürers Gemälde, Zeichnungen und Kupferstiche. Originale und Kopien findet man in vielen Ländern. Zum Beispiel seine Selbstbildnisse und Kupferstiche wie Ritter, Tod und Teufel.
Und natürlich, jetzt fällt mir ein, dass die rührend schöne Zeichnung Betende Hände von Dürer ist. Und als Karte, besonders zur Weihnachtszeit, überall in Amerika verkauft wird, nicht wahr?
Das stimmt. Warten Sie bitte. Ich habe noch mehr gelernt. In Nürnberg sind viele Denkmäler der deutschen Gotik des Spätmittelalters. Sehen Sie hier die St. Lorenzkirche mit ihren vielen Türmen und Türmchen, die gen Himmel zu streben scheinen. Nun kommen wir an dem schönen Brunnen vorbei, einem Meisterwerk gotischer, filigranfeiner Arbeit. Das schönste Monument dieser Zeit ist vielleicht das Sebaldusgrab, das von Peter Fischer und seinen Söhnen geschaffen wurde. Es befindet sich hier, in dieser im gotischen Stil gebauten Kirche des heiligen Sebaldus. Es gibt hier noch viel Schönes zu sehen. Beinahe jedes Haus scheint uns heute ein Kunstwerk.
Bravo, Robert. Sie haben Ihre Lektion gut gelernt. So werde ich vom Lehrer zum Schüler degradiert. Dies sind wirklich Meisterwerke gotischer Feinarbeit und Schönheit. Zeit spielte damals keine Rolle.
Das ist alles sehr schön und interessant. Aber jetzt streike ich und gehe keinen Schritt weiter. Meine armen Füße. Außerdem wollen wir heute noch nach München. Ist es Ihnen recht, wenn wir uns wieder auf den Weg machen?
Wir sind wohl alle bereit, nicht wahr? Ich möchte vorschlagen, dass wir uns morgen München in zwei Gruppen ansehen. Marion und ich halten uns an die Natur. Wir besuchen das berühmte Hofbräuhaus, wo wir Münchner Bier in München trinken und Weißwürstchen dazu essen. Wir sitzen natürlich im Garten, in der Natur. Nachher sehen wir uns den englischen Garten an, während Sie beide sich der Kultur hingeben können. In München gibt es viele Gemäldesammlungen. Sie können auch Bauten im gotischen und im Barockstil bewundern, an denen München so reich ist. Die Frauenkirche mit den unvollendeten Zwiebeltürmen ist sehenswert.
Damit bin ich schon von ganzem Herzen einverstanden. Und die Damen? Sie nicken. Also ja.
Wir sind an Ort und Stelle. Alles aussteigen.
Hans, Wir können doch nicht in diesem eleganten Hotel absteigen, so wie wir aussehen.
Das macht gar nichts, Lois. Wir sind amerikanische Touristen und werden in Hotels und Gasthäusern gern gesehen.
Was wünschen die Herrschaften?
Ich hatte telefonisch zwei Doppelzimmer mit Bad, Telefon und allen Bequemlichkeiten auf den Namen Miller bestellt.
Ja, die Zimmer sind für Sie reserviert. Hier sind die Schlüssel. Der Liftboy wird Ihr Gepäck nehmen und Sie auf Ihre Zimmer führen.
Sie sind einfach großartig, Hans. Aber warum haben Sie Zimmer mit Telefon bestellt? Wir kennen doch niemand in München.
Ich wollte nun einmal Zimmer mit allem Drum und Dran haben. Morgen haben wir einen schweren Tag vor uns. Endlich muss ich mein Versprechen Robert gegenüber erfüllen. Ich lade Sie alle zum Theater ein.
Das ist sehr nett von Ihnen. So werden wir uns alle gleich auf unsere Zimmer zurückziehen.
Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosen bedacht. Mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Nach dem Theater.
Setzen wir uns noch ein wenig in die Hotelhalle und lassen Sie uns plaudern. Nach solch einer eindrucksvollen Aufführung wie dieser Faust erster Teil kann man doch nicht schlafen. Hier ist eine gemütliche Ecke.
Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten, Marion? Ich weiß, Lois, Sie rauchen nicht. Einen Augenblick, ich gebe Ihnen Feuer. Das Feuerzeug funktioniert nicht. Hier ist ein Streichholz.
Die Gretchen-Tragödie in Faust ist an sich mächtig. Aber die Schauspieler haben auch Außerordentliches geleistet. Ich bin noch ganz aufgewühlt. Faust hat seine Seele dem Teufel verschrieben. Können Sie mir noch einmal kurz die Idee des Pakts geben, Hans?
Das lässt sich schwer in ein paar Worten sagen. Da die Idee des Pakts durch Faust 1 und 2 geht. Faust symbolisiert den modernen Menschen, der wissen möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Der Teufel verspricht seine Hilfe, um dieses Streben zu befriedigen. Dafür erhält der Teufel Fausts Seele nach dem Tod. Wenn er zum Augenblick sagt, verweile doch, du bist so schön. In Faust zeigt sich die Tragik des Dualismus im Menschen. Das Triebhafte und Ideale oder Göttliche sind im stetigen Kampf um seine Seele.
Ich glaube, gerade der moderne Mensch empfindet diesen Zwiespalt besonders stark. Zu diesem Konflikt kommt noch der unstillbare Trieb nach Erkenntnis und Wissen. Der seit der Renaissance solche Dimensionen angenommen hat. Und zum heutigen atomischen Zeitalter führte.
So stürmt nun der durch den Teufel verjüngte Faust durch die Welt. Genießt und leidet und sündigt. Erlebt die höchste Seligkeit der Liebe und richtet Gretchen zugrunde. Er sinkt in die Tiefen des Bösen und steigt zur göttlichen Idee hinauf, um wieder tiefer zu fallen. Er will mit Hilfe des Teufels alles erfahren. Liebe, Reichtum, Macht, Schönheit, Kunst, Wissen und schließlich intensive Arbeit. Der Teufel wartet auf den Augenblick, wenn Faust zufrieden sein wird. Aber vergeblich. Doch im Alter von 100 Jahren, kurz vor dem Tode, hat Faust grandiose Zukunftspläne. Deshalb verliert der Teufel seinen Pakt. Die Engel bringen seine Seele in den Himmel, nach der Idee des Herrn. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
Etwas Wichtiges haben Sie jedoch nicht erwähnt. Nämlich die Idee der letzten zwei Zeilen, womit der zweite Teil des Faust endet. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Gretchens Liebe, die auch nach ihrem Tode nicht ihre Kraft verloren hat, wirkte mit, um Faust zu erlösen.
Ist das nicht schön, Marion? Wenn ich nach Amerika zurückkomme, werde ich tüchtig Goethe lesen.
Es ist natürlich unmöglich, überhaupt kurz eine Idee von einem Werk zu geben. Mit dem sich Goethe 60 Jahre beschäftigt hat. Als ungefähr 22-Jähriger begann er das Drama. Die Gretchen-Tragödie stammt aus dieser Zeit. Er arbeitete hier und da daran, ließ es wieder liegen, bis sein Dichterfreund Friedrich Schiller ihn anregte und ermunterte, dass er es später, nach Schillers Tod, vollendete.
Diese Freundschaft der beiden größten deutschen Dichter ist einzigartig in der Geschichte der Literatur. Über 10 Jahre lebten sie in engstem Ideenaustausch und unter gegenseitiger künstlerischer Anregung. Meistens in Weimar. Friedrich Schiller, der größte deutsche Dramatiker, und Goethe, der größte Lyriker und das letzte Universalgenie.
Kein Wunder, dass das kleine Städtchen in Mitteldeutschland trotz der krummen Gässchen und holprigen Pflastersteine der geistige und kulturelle Mittelpunkt seiner Zeit wurde. Es zog viele große Männer aus anderen Ländern in seinen Bann. Für die späteren Generationen wurde es zum Symbol der Humanität und Kultur.
Nun wird es mir plötzlich klar, warum die Nationalversammlung nach der Revolution von 1918 gerade in Weimar stattfand. Der Geist der Humanität jener Zeit zeigt sich teilweise in der Weimarer Verfassung von 1919, die hier gegeben wurde.
Das war damals wieder eine kritische Periode in der deutschen Geschichte. Nach der Niederlage von 1918 bestand die Gefahr, dass sich das im Jahre 1871 vereinigte Deutsche Reich wieder auflösen würde. Man wählte diese Stadt für den ersten Reichstag nach dem Krieg, um die Gegensätze zwischen Norden und Süden etwas auszugleichen. Und auch als Symbol eines liberalen, demokratischen Deutschlands, das neue Hoffnungen im Volk erwecken sollte.
wohin haben wir uns verloren? Wir sind doch noch in München, der Hauptstadt von Bayern. In der schönsten deutschen Großstadt. Hier scheint sich alles zu vereinigen. Intensives Kulturleben und Industrie mit Naturschönheit in nächster Umgebung. Und dazu kommt noch die sprichwörtliche bayerische Gemütlichkeit. Nach ungefähr 3 Stunden Autofahrt ist man mitten in den bayerischen Alpen. Wissen Sie, wie spät es inzwischen geworden ist? Es ist 1:00 und es ist höchste Zeit, dass wir zu Bett gehen.
Das war ein sehr interessanter, anregender Abend. Aber jetzt heißt's: Gute Nacht allerseits.